Visionssonntag. Ich sage ganz kurz was dazu. Visionssonntag, wir sind halt eine Kirche, wir sind ein bisschen verrückt, okay? Muss man einfach zugeben, wir sind echt ein bisschen crazy. Und vor allen Dingen, das kommt daher, dass wir einfach was erlebt haben. Wir haben was erlebt, was unser Leben verändert hat. Wir haben erlebt, dass der liebe Gott nicht der alte Mann mit dem weißen Bart ist und der irgendwo weit weg ist. Wir haben erlebt, dass wir mit Gott uns connecten können, dass Gott sich mit uns verbinden will und dass man dafür nicht irgendwelche krummen Übungen machen muss, irgendwelche große Opfer oder auch keine Heiligen zwischendurch braucht, sondern dass das direkt und ganz persönlich geht in dem Augenblick, wo ein Mensch sein Herz Gott öffnet. Und weil das dann so unser Leben verändert und verändert hat und wir das immer wieder neu erleben, in dem Moment, wo ein Mensch Gott sein Herz öffnet, dass dann Veränderung in sein Herz, in sein Leben kommt. Deshalb sind wir so ein bisschen verrückt in dem Sinne, dass wir denken, boah, wir brauchen nicht Religion, wir brauchen nicht religiöse Menschen, sondern wir brauchen Menschen, die eine Erfahrung mit Gott machen, die das Leben umkrempelt. Und wir glauben, dass das Auswirkungen hat, dass es nicht bei uns stehen bleibt, dass das hineinfließt in die Gesellschaft, da, wo wir leben, genau, und wo wir uns bewegen, wo unsere Arbeitsplätze sind, wo unsere Familien sind. Und wir glauben, dass das auch eine echte Antwort sein kann für viele Fragen, mit denen wir so als Gesellschaft zurzeit konfrontiert sind. So, Gott ist gut und Gott möchte erfahren, wie gut er ist, möchte, dass wir es erfahren, wie gut er ist und dass wir diese Erfahrung auch weitergeben an andere Menschen. Und das heißt für uns Kirche. Kirche ist für uns der Ort, wo Gott Menschen in besonderer Weise begegnen können. Kirche ist für uns so ein Ort der Gemeinschaft. Kirche ist für uns so dieser Raum, wir verstehen uns, ich möchte es mal andersrum ausdrücken, wir verstehen uns als Kirche als Gastgeber der Gegenwart Gottes. Amen? Wir verstehen uns als Gastgeber der Gegenwart Gottes. Also ich meine, wenn ich Fußballspiel sehen will, dann gehe ich in ein Stadion. Klar, man kann es auch auf dem Fernsehen gucken, aber egal, wie sehr du am Fernsehen guckst, wenn du mal in einem Stadion warst, dann kennst du den Unterschied. Fernsehen ist langweilig dagegen, aber wenn du so richtig mittendrin bist in dieser Atmosphäre, wenn da gekämpft und gerungen wird und jeder auf der Tribüne, der weiß besser, was die da unten machen sollen, dann fangen die noch an zu diskutieren untereinander. Ne? Hast du das mal erlebt? Ja, sitzt da auf der Bühne, bist eigentlich ganz brav und ganz still, und dann diskutieren die untereinander, was die da unten hätten tun können, was sie hätten besser machen können. Naja, auf jeden Fall ist es aufregend, es ist ein Gemeinschaftserlebnis und wir verstehen das tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen banal ist, das mit Fußball zu vergleichen, aber es geht mir um diesen Gedanken, Gastgeber der Gegenwart Gottes zu sein, das meint, wir schaffen einen Raum mitten in unserer Gesellschaft, einen Raum, der nicht einfach nur von einer Tradition geprägt ist, sondern der von einer lebendigen Erfahrung geprägt ist. Und das ist uns wichtig. Und weil uns das so wichtig ist, machen wir uns immer wieder Gedanken, wie können wir unsere Arbeit weiter voranbringen? Wie können wir unsere Arbeit weiterentwickeln? Wie können wir besser werden in dem, was wir tun? Und das ist uns so wichtig, dass wir uns da, wie gesagt, immer wieder Gedanken machen und dann auch immer wieder darüber sprechen. Und so einmal im Jahr haben wir dann nochmal besonders so eine Zeit. Wir nennen das dann Visionssonntag, Visionswochen. Es werden mehrere Wochen sein, ich glaube 5 Wochen diesmal, wo wir dann auch nochmal so ein paar Grundlagen weitergeben, was uns so wichtig ist, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun, warum wir andere Dinge nicht tun und was uns dabei so bewegt und unsere Herzen ja, in Schwingung bringt. Und deswegen möchte ich besonders einladen für diese Sonntage ab nächsten Sonntag. Und ich bin auch schon ganz gespannt. Wir werden ja die Kindersegnung und diesen XXL-Tausch, ich bin ja froh, dass das nicht auf die Körpergröße ging. Ne? Also ehrlich, ich habe schon Schreck gekriegt. XXL-Tausch, was heißt denn das jetzt? Ja, also XXL, ganz viele Generationen. Also für kleine Größen bis hin mittlere Größen können wir uns ganz entspannen, okay? Aber ich bin schon gespannt auf diesen Sonntag. Das wird ein besonderer Sonntag sein. Ich glaube, dass Vielleicht kennst du Leute in deiner Umgebung, die vielleicht auch so ein bisschen was mal an Fragen gehabt haben in Bezug auf Glauben, vielleicht auch Kirche. Wozu braucht man eigentlich eine Kirche? Also ich meine, man kann ja sich seinen Glauben auch irgendwie selber basteln. Klar kann man das. Ne? Aber wenn man mit Menschen zusammen ist und sich mal ausrichtet, um was geht es da eigentlich? Und was haben die sich damals eigentlich dabei gedacht? Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht, dass er so ein Ding wie eine Kirche in die Welt setzt? Und sind wir mal ganz ehrlich, Kirche ist ja nicht nur bekannt geworden für gute Sachen. Ja, da sind auch viele tragische Sachen, viele schwierige Sachen, die man angucken muss, wo man denkt, oh, das machen Christen? Ja, Kriege führen, Thema Missbrauch, Thema, naja, und Finanzskandale oder andere Skandale. Also Christen haben sich nicht nur mit Ruhm bekleckert im Laufe der Geschichte und trotzdem, dass Gott Menschen gebraucht, die fehlbar sind, die Schwächen haben, trotzdem glauben wir daran, dass das eine gute Idee von Gott ist, seine Kirche aufzubauen. Er hat es nämlich gesagt zu seinen Jüngern. Er hat gesagt, ich will meine Kirche bauen. Und ich will sie auf einen Felsen bauen. Und dieser Felsen meint eigentlich, mit einfachen Worten ausgedrückt, ist dieses Bild des Felsens eigentlich das Bild eines Fundaments. Und dieses Fundament besteht eigentlich aus Menschen, die eine persönliche Begegnung mit Gott gemacht haben, die ihr Leben verändert hat. Das ist eigentlich diese Erfahrung, das ist der Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde aufbaut. Und darum geht's. Und das ist uns wichtig, das mit hineinzubringen in die Welt. Und ladet ruhig Menschen ein, auch gerade für die Visionswochen, wo Menschen vielleicht auch nochmal einen ganz neuen Blick auf Kirche bekommen können, was dahinter sich verbirgt. Okay, also wann ist Start damit?
15.09.
Okay, nächste Woche ist das schon, gell?
Ja,
genau. Okay, super, sehr schön. Wir starten heute nicht damit, nein, sondern ich habe ein bisschen ein krasses Thema heute Morgen. Warum Gehorsam lernen? Also Gehorsam ist ja irgendwie, ist eigentlich was von gestern, oder? Also ich meine, wer spricht heute noch von Gehorsam? Gehorsam ist schon irgendwie, hat schon so was Befremdliches, ne? So ein bisschen was Einengendes, bisschen was, hat so ein bisschen was Bedrängendes, was Zwingendes. Ich werde dazu gebracht, vielleicht sogar gezwungen, etwas zu tun. Gehorsam. Und ich meine, unsere deutsche Kultur hat natürlich auch eine gewisse Geschichte mit dem Thema Gehorsam. Und da waren auch viele Sachen dabei, eben, die nicht nur positiv waren. Und trotzdem, ich denke halt immer, gerade dann, wenn Sachen so brutal missbraucht wurden, ich glaube dann, wenn wir so diese Neigung haben, da wegzugucken, weil wir denken, das ist schlecht, weil es so missbraucht wurde, gerade dann, glaube ich, muss man manchmal ein bisschen genauer hinschauen und gucken, um was geht es da eigentlich wirklich? Ich habe nämlich folgende Idee. Ich habe nämlich diese Idee, wenn etwas so brutal missbraucht wird, kann es vielleicht sein, dass dahinter eine gigantische Kraft steckt, die, wenn Menschen diese entdecken, etwas Großartiges, Positives daraus entwachsen kann. Und deshalb wird es in den Dreck gezogen, deshalb wird es missbraucht, damit Leute ein schlechtes Bild davon bekommen. Und ich glaube, so ein Thema haben wir auch ein Stück weit mit diesem Thema Gehorsam. Ich glaube, dass dahinter eine Kraft steckt, aber dass es Mut braucht, sich auf dieses Thema einzulassen und da ein bisschen tiefer hineinzuschauen, zu denken, okay, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Und dazu möchte ich euch einladen heute Morgen, möchte ich euch mitnehmen auf so ein paar Gedanken. Und mein Gebet ist einfach, dass Gott eure Herzen berührt da drin. Wisst ihr, das Problem ist halt auch immer wieder, dass wir so schnell dabei sind, uns irgendwelche Konzepte zu basteln. Aha, da gibt uns jemand eine Idee, erklärt uns jemand, ich kann was erklären zum Thema Gehorsam. Ich kann zum Beispiel erklären, da Gehorsam, da steckt das Wort hören drin, ja, von horchen. Und so, das ist eine sachliche Information. Aber das Problem von sachlichen Informationen, auch wenn sie theologisch sind oder noch so komplex erscheinen und beeindruckend wirken, Sie verändern keine Herzen. Aber was wir brauchen, ist eine Kraft, die die Herzen verändert. Das ist mein Anliegen. Und ich möchte natürlich auch damit einen Gedanken setzen, einen Impuls setzen. Was hat das mit unserem grundsätzlichen Thema zu tun, mit dem wir im Moment unterwegs sind? Aufbruch. Was hat es damit zu tun? Ich glaube, dass es einige Dinge gibt, die im Verborgenen sind. Und das wird deutlich durch die Geschichte. Ich habe vor 2 Wochen schon mal angefangen, diese Geschichte uns weiterzugeben. Und da möchte ich gerne noch mal einhaken. Ich glaube, dass in dieser Geschichte, die Jesus da seinen Jüngern erzählt, eine besondere Kraft liegt, die aber eben unter der Oberfläche liegt, die eben nicht so leicht zu entdecken ist. Und zwar die verborgene Kraft des Glaubens, habe ich das genannt. Und zwar ging es um diese Geschichte. Ich nehme uns gerade noch mal mit hinein in diese Situation. Jesus hat ja so einige Leute um sich gesammelt, die Jünger, Jesu nennen wir sie. Und wo immer Menschen zusammen sind, die Jünger waren ja nicht, per se fromm. Ja, also ich weiß nicht, wir haben manchmal so verklärte religiöse Bilder von diesen Typen. Ich meine, das waren ziemlich robuste Typen, das waren sehr unterschiedliche Typen. Einer hat sich sogar ja an der Kasse regelmäßig bedient. Ja? Also das waren schon ein paar Softies und ein paar Draufgänger. Also es war eine ziemlich, ziemlich interessante Mischung. Ja? Und wo immer Menschen zusammen sind, gibt es Konflikte. Ist so, oder? Hallo? Ja, ist doch so. Ich meine, wir sind zwar immer wieder überrascht, dass es einen Konflikt gibt und denken, boah, du lieber Himmel, das soll doch gar nicht sein und überhaupt. Und das ist so kurz vor Untergang-Gefühl manchmal. Ne? Konflikt, schon wieder ein Konflikt. Ja, und dann sind wir sehr schnell auch in unseren Gedanken und Bewertungen, warum die anderen so blöd sind und warum die was nicht kapieren. Und wie kann man nur? Ne? Das finde ich immer so toll, diesen Satz. Wie kann man nur? Ja, frage mich auch manchmal, wie kann man nur? Naja, jedenfalls hatten die Jünger mal wieder so einen Stress und dann spricht Jesus über so ein Thema, hieß das nochmal, Moment mal, was war das nochmal, was hat er gesagt? Vergebung? Ja, Vergebung. Also man muss halt mal ein bisschen toleranter sein, ne? Dann kann man das eine oder andere ja auch schon nur ausbügeln in so einem Konflikt. Aber selbst wenn du dir vornimmst, okay, ich bin jetzt mal ein bisschen toleranter, irgendwo ist die Grenze. Irgendwann hast du die Schnauze voll. Entschuldigung. Okay? Also irgendwann reicht's dir und du denkst, nee, also jetzt reicht's wirklich. Aber Vergebung heißt nicht, ich bin jetzt mal ein bisschen toleranter nach dem Motto, ich dulde mal etwas bisschen mehr, sondern Vergebung heißt wirklich, ich entlasse jemanden aus meiner Schuld. Aus der Schuld mir gegenüber. Ich entlasse jemanden aus meinen Erwartungen. Ich entlasse jemanden aus meinen Anforderungen, die ich an ihn habe. Und die Krönung ist, das ist dann Vergebung für Fortgeschrittene, wenn ich sage, und du darfst bleiben, wie du bist. Du musst dich nicht um meinetwillen verändern. Und das ist schon ein bisschen hardcore. Ja? Also so spricht dann Jesus mit seinen Jüngern und sagt, ihr sollt vergeben. Und dann kommt natürlich die obligatorische Frage für jeden, der sich darüber Gedanken macht, wow, ist ja schon ein bisschen krass, ne? Okay, vergeben, gut, das kriegen wir mal irgendwie hin. Und dann kommt natürlich die Frage, und wie oft sollen wir vergeben? Und Jesus sagt, 7 mal 70 Mal. Was jetzt nicht heißt, dass du jetzt mit so einem Klick-Ding da bist, ne? 1, 2, 3, ne? Wie so die manchmal die Leute, die so Verkehrszählungen machen, Klick, 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 ne? Wie viele Leute so, oder auf deinem Smartphone? Okay, heute hat er schon 5 Mal, ne? So Gewohnheitstracker, ne? Ich habe heute schon von 5 Mal vergeben. Finde ich doch gut, ne? Ja. Und nee, 7 mal 70 Mal heißt, es gibt kein Limit. Und wenn Jesus sagt, es gibt kein Limit, dann spricht er nicht davon, es geht um die Anzahl, sondern es geht um eine Herzenshaltung. eine Herzenshaltung, offen zu sein und Veränderung letztendlich auch an mir selber zuzulassen. Denn diese Art der Vergebung zu leben, die braucht eine starke Herzenshaltung. Und deswegen schreien die Jünger auch gleich auf und sagen, boah, Herr, wie soll das funktionieren? Mehre uns den Glauben. Wir brauchen mehr Glauben dafür. Und dann kommt Jesus und sagt ihnen dann diese Geschichte, die wollen wir gerade noch mal anschauen, genau. Die Apostel baten, gib uns doch mehr Glauben. Und der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerpflaumen sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Das ist meine Ansage. Wenn ich das jetzt mal mit Kollegen machen könnte, die mir so gegen Strich gehen. Das wäre doch cool, oder? Oder so blöde Chefs, ne, sagen, okay, wollen wir mal diesen Glauben testen? Okay, ich glaube, das ist nicht so ganz die Idee von Jesus hierbei. Was ist denn so, einfach mal so diese Grundidee, um was geht es denn hier eigentlich? Es geht darum, dass Jesus sagt, dass durch diese Art von Glauben, wie er das meint, wir Einfluss auf unsere Umstände haben. Dass wir Möglichkeit haben, Umstände um uns herum zu verändern. Das ist doch die Grundidee. Es geht nicht darum, irgendwelche spektakulären Aktionen hier zu reißen, die dann vielleicht irgendwo auf Instagram und Facebook und irgendwelchen YouTubes und sonstigen Kanälen dann gepostet werden oder in irgendwelchen Zeitungen noch veröffentlicht werden. Nein, es geht darum zu verstehen, dass Gott dir und mir, uns, in uns die Fähigkeit hineingelegt hat, Realität und Umstände zu beeinflussen. Das finde ich mal einen starken Gedanken. Und ich glaube, das ist schon mal so ein Punkt, den es gilt, wirklich zu verinnerlichen. Zu verstehen, dass das mal so richtig durchsackt in unsere Herzen, dieser Gedanke, boah, egal was du von dir denkst, egal wie groß oder wie klein du von dir denkst, egal was du von dir denkst, was du für Fähigkeiten hast oder für Fähigkeiten dir mangelt, du hast von Gott die Fähigkeit bekommen, die Eigenschaft, die Möglichkeit bekommen, Umstände um dich herum in seinem Sinn zu verändern. Und das muss man jetzt erstmal glauben. Oder? Vor allen Dingen, wenn man manchmal so überlegt, wir werden mit Sachen konfrontiert und fühlen uns überwältigt und denken, boah, was kann ich, kleines Menschlein, dagegen ausrichten? Und ich glaube, wir haben noch nicht mal angefangen zu verstehen, was für eine Macht Gott platziert hat in seiner Kirche. Wir haben noch nicht mal angefangen, das zu verstehen. Wir mögen zwar Bibelverse zitieren können, aber etwas davon zu verstehen, etwas davon zu schmecken, zu sagen, ja, wir haben die Möglichkeit, Umstände zu verändern. Kraft unserer Beziehung mit Gott. Ich glaube, wenn der Gedanke mehr in unseren Herzen zündet, das setzt schon von ganz alleine eine Leidenschaft frei, oder? Das setzt schon von ganz alleine eine Begeisterung frei und sagen, wow, wir können etwas bewegen. Und ich glaube, ein Punkt ist natürlich ganz wichtig dabei zu verstehen. Wir sind ja geprägt davon, in unserer Kultur Einzelkämpfer zu sein. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass Gott diese Autorität, Umstände zu verändern, seiner Kirche anvertraut, seiner Gemeinde. Da gibt es einen ganz tollen Satz in einem der Briefe, die der Paulus geschrieben hat, dieser Epheserbrief heißt er. Da sagt Paulus, Gott hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das ist ein Hammer. Das meint aber nicht mich, jeden Einzelnen, sondern uns als Kirche, weil der Epheserbrief, der erklärt nämlich dann im weiteren Verlauf, was die Kirche ist. Die Kirche ist sein Leib, sein Körper. Und das heißt, Gott will durch seine Kirche auf diesem Planeten wirksam sein. Kirche ist keine Wartehalle, damit Menschen in die Ewigkeit abtransportiert und gebeamt werden. Sondern Kirche ist der Ort, wo Menschen zugerüstet werden, diesen Planeten zu verändern. Und egal, was für Katastrophen auf uns zurollen, egal, was für Widrigkeiten und komplexe Situationen und welche Diktatoren mal wieder verrückt spielen und meinen, irgendwelche Atombomben zu bauen und Sonstiges, und welche Bedrohungen wieder im Nahosten aufkeimen. Wenn man das alles liest, kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Dann kannst du denken, wow, will ich in so einer Welt leben? Will ich in so einer Welt noch Kinder setzen? Und ich sage ja. Ich sage ja zum Leben. Ich sage ja, weil Gott gut ist und weil Gott einen Plan hat mit diesem Planeten. Er hat ihn nicht sich selbst überlassen. Er will, dass Menschen da sind, die sagen, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und weißt du was, dieser Gedanke, dein Reich komme wie im Himmel, und der hat zwei Aspekte. Der eine ist der Aspekt der Bitte. Gott, wir bitten dich, dein Reich möge kommen, wie im Himmel, so hier, da in unserer Gesellschaft, da wo ich jetzt bin, in meinem Krankenhaus, in meiner Uni, in meinem Arbeitsplatz, da wo ich in meiner Firma arbeite, wo auch immer. Das eine ist die Bitte und das andere ist die Forderung. Dieses Wort, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, ist nämlich in der Befehlsform geschrieben. Wir rufen es aus, wir fordern es ein, anstelle von Jesus. Das heißt nämlich zu beten im Namen von Jesus. Wenn du im Namen deiner Firma irgendwo hingehst, wenn du im Namen von Stabilus oder von irgendeiner Firma hier, ja, gehst du irgendwo hin und sagst, ja, ich bin von Stabilus, ich bin der Vertreter für. Wenn du da alleine hingehen würdest, würden die sagen, was wollen Sie denn hier? Aber wenn du als Vertreter deiner Firma da hingehst und sagst, im Namen unserer Firma und so weiter. Ja, und wie, das heißt im Namen Jesu beten. Im Namen Jesu heißt beten, heißt im Namen von Jesus auftreten und einfordern, dein Wille, Gott, geschehe wie im Himmel, so hier auf Erden. Amen? Okay. Umstände verändern. Und dann kommt ja so eine ziemlich krasse Geschichte. Ja, jetzt will Jesus natürlich ihnen erklären, Leute, wie kommen wir denn jetzt an so eine Kraft dran? Wie kommen wir an diese Kraft dran, Umstände zu verändern? Wie kommen wir an diese Kraft dran, dass etwas von uns ausgeht, was eine Veränderung schafft, über das hinaus, und dass wir uns nicht beeindrucken lassen müssen von dem, was um uns herum geschieht. Wie kommen wir dahin? Und dann erzählt dazu Jesus eine ziemlich krasse Story. Und zwar erzählt er die Geschichte von einem Knecht. Ja, und, okay, ein Bild, was in der Welt von Jesus damals völlig normal war. Ja, er erzählt die Geschichte von dem Knecht, der kommt von der Arbeit, hat den ganzen Tag auf dem Acker gearbeitet, das Vieh gehütet, und wenn dieser Knecht vom Feld jetzt heimkommt, wird der Herr etwa als erstes zu ihm sagen, so super, toll gearbeitet, komm an meinen Tisch. Nein, wird er nicht machen. Er wird vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde mit dir deinen Schurz um und bediene mich. Und wenn ich mit dem Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Und bedankt er sich dann hinterher bei dem Knecht dafür, dass er getan hat, was er ihm aufgetragen hat? Nö, tut er nicht. Zugegeben, ziemlich krass. Habe ich ja schon gesagt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt hier lernen, ein bisschen tiefer zu gucken. Jetzt kommt dieser Punkt, wo wir von diesen oberflächlichen Erfahrungen und auch diesen persönlichen Erfahrungen damit ein bisschen tiefer schauen müssen. Und ein bisschen tiefer schauen, um das zu verstehen, was Jesus hier meint, müssen wir natürlich andere Sachen mit dazu nehmen. Meint jetzt Jesus wirklich, dass wir wie so Despoten, wie so autoritäre Diktatoren auftreten müssen? Und dass Kirche vielleicht noch so in diesem Stil funktioniert? Ich glaube nicht. Weil an anderer Stelle, da kommt so eine Aussage von Jesus, da sagt er, hey Leute, alle, die ihr kaputt seid, die ihr fertig seid, die ihr keinen Bock mehr habt vom Leben oder mit dem, was ihr zu tun habt, kommt zu mir. Ich will euch erfrischen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch was Neues geben. Eigentlich sagt er, ich will euch was Neues geben. Und dann erklärt er, das ist neu. Und er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Er benutzt natürlich ein Bild, was die Leute kennen. Das Joch, das war so ein Ding, so ein Geschirr, mit dem man Tiere zusammengebunden hat. Ja, zwei Ochsen, zwei Pferde oder zwei, was auch immer. Tiere, Esel, Mulis. Damit sie etwas transportieren können, dass sie einen Wagen ziehen können. Also sprich, dass sie etwas bewegen können. Und genau darum geht es ja. Es geht ja darum, dass wir was bewegen. Okay? Welt verändern, Umstände verändern, Umstände gestalten, heißt, wir bewegen etwas. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Aspekt auch mitzusehen und mitzuverstehen, damit wir diese Stelle verstehen können. Und dieser Stelle, da sagt Jesus, Matthäus 11, kannst du es nachlesen, da sagt Jesus, komm zu mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nun, das klingt ein bisschen anders wie das hier, richtig? Wörtlich heißt es sogar, ich bin sanftmütig und ich bin niedrig, von Herzen niedrig. Also hier scheint irgendwie was nicht zu passen. Auf der einen Seite diese krasse Forderung, ja, der Chef, der da von seinem Knecht die Arbeit einfordert und dann noch hinterher einfordert, dass seine Bedürfnisse als Chef vorgehen, bevor der andere seine Bedürfnisse nachgehen kann. Und auf der anderen Seite so eine Aussage, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, niedrig. Und ich will dir etwas geben. Etwas geben, was dein Herz und dein Leben verändert. Der Gedanke ist genau der, zu verstehen, es geht darum, eine Herzenshaltung einzunehmen. Und hier, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen was, was Jesus meint mit dieser engen Pforte. Da wird es auf einmal ganz eng. Da wird es ganz eng für mich. Was heißt das jetzt, diese Haltung einzunehmen? Der Schlüssel ist tatsächlich zu lernen, zu dienen. Weil auch das hat Jesus gesagt. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, bedient zu werden, wie das in diesem Bild hier erscheint, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Das heißt, was Jesus hier seinen Jüngern um die Ohren ballert, so als sie gefragt haben, oh Herr, mehre uns den Glauben, erinnert ihr euch, ne? Vergeben, oh wei, wie schaffen wir das? Dann mehre uns den Glauben und dann erzählt er ihnen so eine Geschichte. Er erzählt ihnen nicht nur eine Geschichte, sondern er erzählt ihnen, was er selber tut. Er ist nämlich selber derjenige, der genau mit dieser Haltung gekommen ist, um Menschen zu dienen. Menschen zu begegnen, Menschenherzen zu erreichen, Menschenherzen zu gewinnen. Und deshalb, glaube ich, liegt darin ein besonderer Schlüssel, ein Geheimnis, wenn wir verstehen, uns auf eine solche Haltung einzulassen und zu sagen, Gott, ich will dir dienen. Gott, hier ist mein Leben und du darfst mit meinem Leben machen, was du willst. Das ist so ein bisschen wie, ich gebe die Rechte auf mein Leben ab an Jesus und sage, Gott, mein Leben gehört mir jetzt nicht mehr selber, sondern ich bin wie ein Knecht, ich gehöre dir. Und wie ein Knecht will ich dir dienen. Aber indem, dass wir ihm dienen, und jetzt geht es weg von klassisch, typischen menschlichen Erfahrungen, weil in der Regel das verbunden ist mit Demütigung, Entwürdigung. Aber bei Jesus ist alles umgedreht. Jesus sagt, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer sein Leben hingibt, der wird es gewinnen. Und das ist hier genauso umgedreht. In dem Moment, wo du diese Haltung eines Dienenden einnimmst, wo du merkst, mein Leben gehört mir nicht selbst, es gehört jetzt Jesus und ich diene ihm von ganzem Herzen mit dieser Haltung. In dem Moment wirst du erleben, wie Gott die Würde, deine Größe wiederherstellt. In dem Moment wirst du erleben, wie Gott die Würde deiner Großartigkeit, seiner Herrlichkeit, er hat dich geschaffen. Und er will genau dieses Wunderbare, dieses Großartige, dieses Fantastische, diesen Grundidee, die er hatte, als er sich dich ausgedacht hat und uns ausgedacht hat, die will er erlösen. Das heißt Erlösung. Das will freigesetzt werden und dadurch will Gott sichtbar werden für andere Menschen. Darum geht's. Amen. Und da gehen wir jetzt nochmal einen Schritt weiter. Bist du noch dabei? Also, wir kamen von der Vergebung, wir kamen dazu, wir brauchen mehr Glauben, wir fühlen uns von irgendwas überfordert, wir brauchen mehr Glauben. Dann erklärt Jesus, wie wir mehr Glauben bekommen, wie wir mehr Autorität bekommen. Und zwar, indem wir diese Haltung eines Dieners einnehmen und so auf ihn einlassen. Und jetzt geht es noch ein Stück weiter. Und dazu kommt nochmal ein Text. Also ich meine, Jesus ist halt unser Vorbild. Wir lernen von Jesus. Das heißt eigentlich, wenn Christen immer von Jünger reden, ne? Jüngerschaft und von Jünger sein. Und Jünger war eigentlich nichts anderes als ein Schüler. Das ist eigentlich nur ein anderes Wort für Schüler. Okay, und Christsein heißt jetzt, ist viel mehr als nur einfach, ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus oder ich kann auch an alles Mögliche theologisch Richtige glauben, aber das macht mich noch nicht zu einem Jünger. Ein Jünger ist jemand, der sich auf einen Prozess einlässt, dass die Beziehung mit Gott anfängt, mich zu verändern. Schritt für Schritt. Das heißt ein Jünger. Und ich lerne das, indem ich von Jesus lerne, aus dieser persönlichen Beziehung mit ihm heraus lerne. Und jetzt haben wir schon ein paar Sachen gehört von Jesus. Ja, er hat gesagt, ich bin gekommen, nicht bedient zu werden, sondern zu dienen. Er hat genau diese Haltung mit seinen Jüngern das erklärt, wenn ihr mehr Autorität haben wollt, Dinge zu verändern, Umstände zu verändern, also mehr Glauben, dann braucht ihr diese Haltung des Dienens. Und auch das praktische Dienen, nicht nur die Haltung, sondern auch die Handlung, die da draus folgt, ne? Das Tun, das Dienen. Und Jesus hat es vorgemacht und hat natürlich auch die andere Seite seiner Natur dargestellt. Ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, wie Jesus und was dahinter steckt, wenn wir so mit Gott unterwegs sind. Und zwar bezieht sich der nächste Text auf eine Situation oder auf die Situation, als es zum Ende hinzuging, ja, als es auf das Kreuz hinzuging. Und da gibt es ja verschiedene Stationen, wo Jesus nochmal Menschen begegnet ist. Da gab es die Situation mit dem Judas, da gab es diese Gethsemane-Situation. Diese Situation mit Judas, ich meine, das darf man nicht unterschätzen. Wir lesen da manchmal so schnell hinweg. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du jemanden vertraust, wenn du eine persönliche Beziehung zu dem hast und er enttäuscht dich plötzlich und du merkst, er hat die Beziehung mit dir missbraucht, das tut weh, oder? Ich finde, das tut weh. Nicht nur ich finde, ich habe es oft erlebt. Und das sind so krasse Herausforderungen. Dann kam ja diese Situation, wo er im Garten war und gebetet hat und er nimmt noch so ein paar Jünger mit und dann sagt er noch, ey Mensch, könnt ihr nicht mit mir so eine Stunde wachen und beten? Und da hat er wohl den größten Gebetskampf seines Lebens überhaupt in dieser Situation. Und der Text aus dem Hebräerbrief, den ich jetzt mit euch lesen möchte, der reflektiert so ein bisschen diese Situation. Schauen wir es uns mal an. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, also wie du und ich, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Weil er sich aber seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es auch ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden gehorsam zu lernen. Und zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Manchmal hat man ja den Eindruck, Jesus war ja Gott, ne? Der ist da so durchmarschiert. Nein, Jesus war Gott und Mensch zugleich. Und die menschliche Natur hat Angst, wenn sie mit einer Bedrohung konfrontiert wird. Und genau diese Angst kannte auch Jesus in dieser Situation. Nicht nur das, er spricht von einem Kelch in dem Gebet. Er sagt, oh Gott, wenn dieser Kelch an mir doch vorübergehen kann. Und dieser Kelch ist ein Symbol, ein Typus für die Erfahrung, die er jetzt machen würde, dass er in den Tod hineingenommen werden würde. Dass er den Schmutz, den Abschaum, die Abgründe der ganzen Menschheit in sich aufnehmen würde. Das heißt, im Korintherbrief, dass den, der Sünde nicht kannte, also Abschaum und all diese Abgründe nicht kannte, den hat Gott für uns buchstäblich zur Sünde gemacht. Das war die krasse Herausforderung, mit der er konfrontiert wurde. Jetzt sollte er diesen Kelch trinken. Und in dieser Situation, in dieser Herausforderung, da steht er vor dieser Aufgabe, Gott. Wie soll ich das durchstehen? Gibt es eine Möglichkeit, dass dieser Kelch an mir vorübergehen kann? Aber es gab keine Möglichkeit. Und dann heißt es, wird beschrieben, wird, wie er schreit, wie er ringt, wie unter Tränen er gebetet hat und gefleht hat. Und dann kommt dieser entscheidende Punkt. Es blieb selbst dem Sohn Gottes nicht erspart, durch sein Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Gehorsam. Das ist der Schlüssel, über den wir uns Gedanken machen. Es blieb dem Sohn Gottes nicht erspart, durch sein Leiden zu lernen, was bedeutet Gehorsam eigentlich? Was bedeutet Gehorsam in diesem Kontext? Wenn wir jetzt davon ausgehen, wie wir vorhin beschrieben haben, es geht nicht einfach nur darum, dem Befehl von irgendeinem Übergeordneten auszuführen. Ich glaube, das ist vorhin schon mal ein bisschen deutlich geworden, wenn Jesus diese Geschichte von diesem Knecht erzählt, aber gleichzeitig er derjenige ist, der sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Und ich bin derjenige, der von Herzen sanftmütig und demütig ist. So, was bedeutet dann Gehorsam, wenn Jesus an dieser Stelle lernen musste, was es bedeutet, unter Schmerzen, unter Herausforderungen, unter Dingen, die ihn belastet und bedrückt hatten, zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Was bedeutet Gehorsam in diesem Moment? Gehorsam in diesem Moment bedeutet, irgendwie ist unsere Natur so, unsere menschliche Natur, dass sie sehr eigenwillig ist. Es gibt bei dem Propheten Jesaja eine Stelle, die manchmal zitiert wird, um zu zeigen, wie großartig Gott ist. Da heißt es, so hoch der Himmel über der Erde ist, so sind meine Gedanken über euren Gedanken und meine Wege über euren Wegen. An dieser Stelle geht es nicht darum, zu zeigen, wie großartig Gott ist, sondern an dieser Stelle geht es darum, wie weit die Herzensgedanken Gottes und die Herzensgedanken von Menschen auseinanderliegen. Und das ist die Herausforderung. Und im Gehorsam geht es nicht nur darum, den Befehl einer höheren Macht auszuführen, sondern es geht darum, das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, dass mein Herz in den Einklang kommt mit dem Herzen Gottes. Das ist Gehorsam. In dem Moment, wo mein Herz in Einklang kommt mit dem Herzen Gottes, explodiert eine Kraft. Weißt du, wie diese Kraft heißt? Es ist die Kraft der Liebe. Es ist die Kraft, von der im Hohen Lied gesprochen wird, dass sie unaufhaltsam ist. Unaufhaltsamer als der Tod. Unentrinnbar. Das heißt dort, es wird so ein gewaltiges Bild. Sie ist, selbst ein Tsunami, Fluten können diese Kraft nicht auslöschen. Es ist die Kraft der Liebe Gottes. Und Gehorsam hat nichts damit zu tun, Menschen zu demütigen oder sie zu Befehlsempfängern zu machen, sondern Gehorsam, den Gott möchte, ist der Gehorsam, der mich auf einer ganz tiefen Ebene verbindet, mein Herz verbindet mit dem Herzen Gottes. Und in dem Moment wird Kraft frei, die Kraft der Liebe Gottes. Und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die sich auf solche Wege und solche Prozesse einlassen. Amen. Und manchmal kann das auch durch persönliche Prozesse gehen. Ich möchte ganz gern ganz kurz eine Geschichte noch mit ergänzen. Und zwar ist das die Geschichte von der Hannah. Hannah ist die Mutter von einem Propheten geworden, Samuel. Samuel war ein ziemlich bekannter, ziemlich großer Prophet im Alten Testament. Aber Samuel hat eine besondere Geschichte. Und zwar ist es die Geschichte seiner Mutter. Seine Mutter litt darunter, dass sie unfruchtbar war. Und ich will einfach mal so ein paar Sätze lesen aus dem ersten Buch Samuel. Da könnt ihr das nachlesen, wenn ihr möchtet, Kapitel 1. Und zwar gab es immer so jährlich so ein Opferfest, wo Elkanah heißt der Vater, und Hannah, wo sie hingepilgert sind. Und dann heißt es, dass Elkanah, ich lese mal ab Vers 4, an dem Tag, als Elkanah sein Opfer darbrachte, gab er Peninna und jedem seiner Söhne und Töchter einen Anteil am Opferfleisch. Aber Hannah jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Also der Elkanah, der war so ein bisschen unbeholfen, wie das halt manchmal ist, wenn jemand leidet in der Familie und du denkst, ja, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dem begegnen? Und du merkst so irgendwie, nee, das kommt auch gar nicht so richtig an und es kam auch bei der Hannah nicht so richtig an. Ja, und Vers 5 geht es dann weiter. Doch die Nebenbuhlerin von Peninna, die Nebenbuhlerin Peninna, machte sich lustig, weil der Herr sie, also die Hannah, kinderlos gelassen hatte. Jahr für Jahr war es dasselbe. Peninna verhöhnte Hannah, und wenn sie zum Heiligtum des Herrn gegangen sind, sodass Hannah weinte und nichts mehr essen wollte. Ja, eine andere Übersetzung beschreibt das noch mal ein bisschen intensiver fast. Stets begann Peninna dann, wenn Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Immer wieder dieser Schmerz, immer wieder dieser Schmerz, immer wieder dieser Schmerz. Und dann heißt es aber weiter, sie war eines Tages so weit, dass sie so viel geweint hatte und nichts mehr essen wollte. Und dann fragt Elkanah, Hannah, warum bist du so betrübt? Was ist denn los? Sagt er. Er versteht das gar nicht so richtig. Du bist mir doch, weil du keine Kinder hast, du bist mir doch viel mehr wert als 10 Söhne, und versucht sie auf diese Art und Weise zu trösten. Und eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, ich lese ab Vers 9, zog sie sich von den anderen zurück und ging in das Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Und vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Und unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend, und wenn du mein Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir zurückgeben. Und sein ganzes Leben soll dann dir, dem Herrn, gehören. Und als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. Hier ist eine interessante Geschichte. Der Schmerz, den Hannah erlebt hatte durch ihre Unfruchtbarkeit, der Schmerz, den sie erlebte durch die ständigen Kränkungen der Nebenfrau, dieser Schmerz führte nicht dazu, dass sie irgendwann in ihrer Verzweiflung völlig versunken war, sondern in ihr reifte eine Entscheidung. In ihr reifte die Entscheidung zu sagen, Gott, ich bitte dich, dass du mir einen Sohn schenkst und dieser Sohn soll ganz und gar dir gehören und dir dienen. Manchmal gebraucht Gott schmerzhafte Situationen in unserem Leben, nicht um uns zu quälen, sondern um in uns eine Entschiedenheit wachsen und reifen zu lassen, dass wir sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt kommt dieser Gedanke des Gehorsams, wo wir sagen, Gott, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir wollen das und wir sagen, wir brauchen das. Wir sind nur eine kleine Gruppe, aber du hast ganz anderes vor. Dein Wille ist, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von Wahrheit kommen. Wir bitten dich, dass du uns segnest. Und da möchte ich mit euch am Abschluss ein Wort aus dem Psalm 67 lesen. Doch jetzt? Nee, das hatten wir schon. Da. Und ich möchte uns einladen, dass wir uns von Jesus, von diesem Bild, diese Haltung eines Dieners einzunehmen, zu sagen, Gott, wir dienen dir. Von diesem Gedanken, dass in diesem tiefen Gehorsam etwas geschieht, was weit über unser Verstehen und unser Denken hinausgeht, nämlich, dass sich tief in unserem Herzen mein Herz, unser Herz mit dem Herzen Gottes verbindet und plötzlich eine Explosion von Kraft entsteht, ein Fluss von Kraft, der einfach unaufhaltsam ist. Kommend von diesem Gedanken, hier ist eine Geschichte, wo eine Frau gelitten hat unter diesen Kränkungen und hinter ihrer Unfruchtbarkeit und die mit einer Entschiedenheit vor Gott tritt und sagt, Gott, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben. Und Gott schenkt ihr eine Veränderung in ihrem Leben. Und wisst ihr, was ich so großartig finde an dieser Geschichte? Das ist diese verschwenderische Liebe, diese verschwenderische Güte, diese verschwenderische Großartigkeit Gottes. Gott gibt ihr nicht einfach irgendeinen Sohn, sondern Gott gibt ihr einen Sohn, der die Geschichte des Volkes Israels in maßgeblichem Maß geprägt und beeinflusst hat. Und ich glaube daran. Ich glaube daran, dass Gott uns Dinge geben will, dass Gott uns Dinge in unsere Herzen geben will, die die Geschichte von dem Leben, von den Familien, in denen wir leben, von den Firmen, in denen wir arbeiten, von der Gesellschaft, in der wir hier leben, maßgeblich verändert. Ich glaube daran. Und ich möchte das bündeln mit diesem Gedanken aus dem Psalm 67. Gott, schenke uns deine Gnade und deinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Denn so erkennt man auf der ganzen Erde dein Wirken, o Gott. Und alle Völker werden sehen, was du zur Rettung von Menschen tust. Ich lese es nochmal in einer anderen Übersetzung aus Hoffnung für alle. Gott sei uns gnädig. Das ist dieses Ringen, das Ringen einer Hanna, das ist das Ringen eines Jesus, der im Garten Gethsemane ist und der weiß, um was es geht, nämlich, dass es um die Erlösung der Menschheit geht. Dass es darum geht, dass ein gewaltiges Kraftpotenzial Gottes an den Start gebracht wird, dass das Leben von Tausenden, von Millionen von Menschen verändern wird, als er da im Garten Gethsemane ringt. Und genau diese Haltung möge Gott in unsere Herzen hineinbringen, dass wir mit dieser Haltung sagen, Gott sei uns gnädig, segne uns, sieh uns an im Licht deiner Liebe. Angesicht, das Angesicht ist ja nichts anderes als das Gesicht. Ne? Das Angesicht ist, wenn ich dich angucke, dann siehst du mein Angesicht. Angesicht hört sich so ein bisschen fromm, ein bisschen religiöser an. Manchmal versteht man gar nicht, was das heißt. Angesicht heißt, ich sehe dein Gesicht, ich habe eine persönliche Begegnung mit dir. Das ist damit gemeint. Ja, und deswegen diese Umformulierung hier in dieser Übersetzung, sieh uns im Licht deiner Liebe an. Dann wird man auf der ganzen Welt um uns herum erkennen, dass du uns führst und alle Menschen um uns herum, alle Völker verstehen, dass du Menschen retten willst. Und ich glaube, das ist unser Herzschlag. Amen. Amen. Das ist unser Herzschlag, das ist, was wir wollen und das Lobpreisteam kann gerne an den Start kommen. Und ich möchte uns einladen heute Morgen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ob Gehorsam mit Gott gegenüber, Jesus gegenüber, für dich noch ganz weit weg ist. Und du denkst, was? Nee, also, Moment. Nee. Da muss ich jetzt erst nochmal drüber nachdenken. Und es ist okay. Es ist okay. Aber ich möchte dich einladen, dass du dich drauf einlässt. Ich möchte dich einladen, dass du dich mal einfach mit hineinnehmen lässt. In diesen Gedanken, dass Gott dich leidenschaftlich liebt. Du sagst, ich sehe nichts davon, ich merke nichts davon. Ja. So hoch wie der Himmel über der Erde ist, sind die Gedanken Gottes über deinen Gedanken. Weit weg, da ist eine große Schlucht. Aber wenn du zu Gott kommst heute Morgen und sagst, Gott, ich verstehe das nicht und du bist so weit weg für mich. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Dann lade ich dich einfach ein, zu beten, zu sagen, Gott, wenn das wahr ist, dass du mich leidenschaftlich liebst, dann will ich deine Liebe kennenlernen. Das wäre so ein erster Schritt. Dann will ich deine Liebe kennenlernen. Und vielleicht hältst du mal kurz inne in diesem Gedanken. Und lädst Gott ein. Gott, ich möchte deine Liebe kennenlernen. Und wenn du mutig bist, dann geh noch einen Schritt weiter und sag ihm, Gott, ich bin da, ich bin hier. Ich öffne dir mein Herz. Mit all meiner Sehnsucht, aber auch mit all meinen Befürchtungen und Ängsten. Aber ich öffne dir mein Herz. Ich will deine Liebe kennenlernen. Und ich möchte jetzt alle einladen, jeden hier, auch wenn du denkst, du bist schon viele Jahre mit Gott unterwegs und du kennst das alles. Ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du ganz neu Gott bittest, dass er dir seine leidenschaftliche Liebe zeigt, dass er dein Herz ganz neu berührt, dass du Gott erlaubst und sagst, Gott, ich erlaube dir und ich bitte dich, berühre du mein Herz ganz neu mit deiner Liebe. Und Geist Gottes, ich danke dir dafür, dass du da bist heute Morgen. Du bist hier, weil du Jesus für uns sichtbar machen willst, weil du Jesus für uns erfahrbar machen willst, weil du Wahrheit für uns erfahrbar machen willst. Und ich danke dir dafür, dass du genau das jetzt in diesen Augenblicken hier tust. Du berührst Herzen, umwirbst Herzen, durchdringst Herzen, die sich dir öffnen. Und vielleicht sprichst du jetzt mal in deiner Herzenssprache und sagst, Gott, ich empfange deine Liebe. Ich empfange deine Liebe. Ich empfange deine Liebe neu. Und wenn du denkst, irgendwas hindert dich, dann schau auf das Kreuz und wisse, das Kreuz ist die Kraft, die dein Herz mit dem Herzen Gottes versöhnt. Denn dazu ist Gott am Kreuz gestorben, dich zu versöhnen mit Gott. Und diese Schlucht, diese unüberwindbar große Schlucht zu überbrücken. Und die Brücke ist das Kreuz. Also es gibt nichts, was dich hindern kann. Und wenn du auf das Kreuz schaust und sagst, Gott, ich danke dir für das Kreuz. Sprich es aus für dich. Ich danke dir für das Kreuz. Es ist das Kreuz, das mich versöhnt mit dir. Ich danke dir dafür. Und ich möchte alle einladen, zu sagen, Gott zu erlauben, das Herz zu öffnen, sagen, komm in mein Herz. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du ganz mutig bist, dann gib Gott diese Zusage und sag, Gott, hier ist mein Herz und mein Leben. wie ein Knecht und du darfst mit meinem Leben machen, was du willst. Wow. Daraus entsteht Kraft. Kraft, die Dinge verändert. Schau einfach auf Jesus. Und wenn du bereit bist, dann geh den nächsten Schritt, zu sagen, Herr, ich will dir dienen mit dieser Haltung eines Dieners, eines Knechtes, so wie ich es hier heute Morgen gehört habe, so wie du es beschrieben hast. Ich will dir dienen. Von ganzem Herzen, mit allem, was ich bin. Und wenn du magst, geh noch einen Schritt weiter und fange an, darum zu ringen und zu beten, wie Jesus. In diesen Gehorsam hineinzukommen, dieser Gehorsam, der dein Herz auf einer ganz tiefen Ebene mit dem Herzen Gottes verbindet. Und auf diesem Ebene kann Gott seine Herzensanliegen auf dein Herz legen und du fängst an zu ringen. Du fängst an zu beten, Gott, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch hier. Und du fängst an zu beten, Gott, es ist dein Wille, dass Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis von Wahrheit kommen. Und du fängst an, mehr und mehr breitet sich dieses Verlangen aus, diese Sehnsucht aus, das zu sehen, das zu erleben, Geschichten zu hören, die wir in unserer Kirche erleben, wo Menschen kommen und erzählen, wie sie Gott gefunden haben, wie Gott ihnen nachgegangen ist, wie Gott ihr Leben verändert hat. Wächst die Sehnsucht in deinem Herzen? Lass es wachsen, lass es aufwachsen, lass es reifen in deinem Herzen, dass du wie eine Hanna dastehst und sagst, Gott, wir bitten dich, segne du uns. Segne du uns, dass mit Menschen erkennen, dass du da bist und Menschen retten willst. Danke, Jesus. Ich möchte nun den Gottesdienst an dieser Stelle abschließen und ich weiß, der ein oder andere ist vielleicht hier heute Morgen und diese persönliche Beziehung mit Gott ist dir fremd und ich möchte dich trotzdem einladen, lass diesen Augenblick nicht verstreichen, ohne eine ganz klare Entscheidung getroffen zu haben, zu sagen, Gott, ich will dich kennenlernen. Und vielleicht sogar zu sagen, Gott, ich will dein Kind sein. Und wenn du diese Entscheidung hier heute Morgen getroffen hast, dann möchte ich dich einladen, uns anzusprechen. Wir wollen es mal ganz einfach dabei belassen heute Morgen. Sprich uns an, sprich jemand an, den du kennst. Weil es ist so gut zu verstehen, ich bin damit nicht allein unterwegs, ich bin Teil einer Kirche. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, uns die Augen geöffnet hat. Hat Gott dir heute Morgen Augen geöffnet? Damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Und mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit Jesus, seinem Sohn Jesus Christus, verbunden sind. Dieser selbe ist der wahre Gott und das ewige Leben. Gott segne dich.